Herzlich willkommen bei Regenerativ Bauen, Bauwende in Brandenburg und Berlin. Dem Podcast, der neu denkt, was, wie und ob wir bauen. Mein Name ist Angelika Hinterbrandner und ich darf diesen Podcast hosten. Zusammen mit Bauhaus Erde tauchen wir ein in zentrale Fragen zur und rund um die Bauwende. Sink, wie schaffen wir Kohlenstoffsenken? Storage, wie speichern Gebäude CO2 langfristig? Substitution, wie können wir kohlenstoffintensive Materialien ersetzen? Und Salvage, wie retten und bewahren wir Ressourcen und Gebäude, die bereits bestehen? In den 4 Folgen, live aufgezeichnet im und um das Proto Potsdam, nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Theorie, Praxis und konkrete Lösungsansätze. Wir schauen genau hin. Welche Rolle spielen Gebäude als CO2-Speicher? Wie funktioniert Kreislaufwirtschaft in der Praxis? Und vor allem, wie setzen wir die Bauwende eigentlich um? Das Konzept der Veranstaltung basiert auf dem 3S-Framework. Sink, Storage, Substitution und wurde von uns ergänzt um ein 4. S, Salvage. Mehr zum Konzept und zu den Inhalten der einzelnen Gespräche findet ihr in den Shownotes. Jetzt geht's los mit der aktuellen Episode. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen hier zu unserer 3. Public Lecture. Heute ja, mit dem Thema eigentlich Substitution. Wie kommen wir eigentlich in eine regenerative Baupraxis? Ich sag genau ganz kurz was zum Ort. Wir sind hier an der Schaustelle in Potsdam. Wir haben hier ein Forschungspavillon errichtet, in dem wir gemeinsam am zirkulären und klimagerechten Bauen forschen und das aber auch erlebbar machen wollen. Und wenn ich sage gemeinsam, dann ist es unter anderem mit ganz vielen unterschiedlichen Forschungspartnerinnen, aber auch mit euch und Ihnen. Genau, ich freue mich heute auf eine spannende Veranstaltung und spannende Gästinnen. Angelika wird ja gleich die Vorstellung übernehmen. Genau, und ich muss noch sagen, wir machen hier eine performative Baustellenführung heute. Das heißt, wir sitzen noch auf einer Baustelle, die demnächst dann die Schaustelle ist.
Auch von mir ein Hallo. Nina, danke für die Intro. Ich freue mich sehr, dass wir uns schon zum 3. Mal treffen für die Veranstaltungsreihe Regenerativ Bauen, Bauwende in Brandenburg und Berlin. Nina hat es schon gesagt, wir kümmern uns oder denken gemeinsam über die Bauwende nach, zwischen praktischen Herausforderungen, theoretischen Ansätzen und politischen Zielsetzungen. Und so haben wir jeweils auch die Panels besetzt, um diese ganzen Themen abdecken zu können. Mein Name ist Angelika Hinterbrandner und ich freue mich ganz sehr und möchte mich nochmal bedanken beim Team, dass das hier alles hostet und organisiert. Und ganz besonderen Dank wie immer an Nina, Peters, Georg Hubmann und auch Angelika Drescher, die für das Projekt vor Ort verantwortlich sind und uns jetzt einfach schon das 3. Mal hier die Veranstaltung durchführen lassen. Ich möchte kurz starten mit dem Framework, der die Veranstaltung rahmt. Ich habe schon gesagt, das ist die 3. Veranstaltung. Wir haben angefangen mit dem Faktor Senke, also der Veranstaltung Sink. Dann ging es um CO2 Storage, also das Speichern und Einlagern von CO2. Und heute besprechen wir eben die Substitution, also den Ersatz von CO2-intensiven Baustoffen in der Praxis. Das heißt, wir gehen von, ja, man könnte sagen, im Stoffkreislauf ein Stück weiter und wenden uns tatsächlich ganz praktischen Ansätzen im Bauen zu. Richtung Bauwende. Der 3S-Framework wurde im September 2021 zusammen mit Galina Czokina entwickelt und ist ein Framework, um Entscheidungsprozesse im Baubereich zu verbessern bzw. Entscheidungsträgerinnen zu ermöglichen, besser zu bewerten, wie sie ihre Entscheidungen kohlenstoffbewusster treffen können. Und wir haben dieses Framework um ein weiteres S erweitert, und zwar Salvage. Das wird die 4. und letzte Veranstaltung sein, die in 2 Wochen stattfindet, falls ihr nochmal reinhören oder da sein wollt. Nochmal kurz einen Einschub zur Substitution, bevor wir dann zur Vorstellung der Gästinnen kommen. Wir beschäftigen uns heute eben ganz spezifisch damit, wie Ersatz gefunden werden kann, beziehungsweise wie in der Praxis Materialien wie beispielsweise Beton ersetzt werden können oder konventionelle Baupraktiken erneuert werden können, sodass wir nicht so CO2-intensiv bauen. Aktuell werden ja unterschiedliche Themenbereiche dazu bearbeitet und sind auch viel im Gespräch. Also Leute, die aktiv diesen ganzen baupolitischen Diskurs verfolgen, haben sicher auch den Gebäudetyp E im Kopf und kennen vielleicht die Gebäude von Florian Nagel in Bad Aibling. Einfach experimentell, wie kann man anders bauen? Und um dieses Thema herum bewegen wir uns eben auch mit diesem Gespräch. Und damit möchte ich jetzt endlich zu unseren Gästinnen kommen. Wir starten mit Eva Maria. Eva Maria, du bist Architektin und forschst gerade seit 2023 bei Bauhaus Erde, also quasi Heimspiel für dich.
Genau. Mhm.
Danke, dass du da bist, das freut mich sehr. Du hast ein sehr spannendes Profil, wie ich finde, genau an der Schnittstelle zwischen Entwurf und Forschung. Und du hast den tollen Satz gesagt, als wir Vorbesprechung gehabt haben, bevor wir über die Materialien reden, müssen wir über den Entwurf reden.
Genau, ja.
Also da kommst du her, in Anführungszeichen. Du bist Expertin und hast einen Schwerpunkt auf dem Bereich Lebenszyklusanalyse und Planen und Bauen mit Reused-Materialien sowie nachhaltige Baustoffe wie beispielsweise Holz, Stroh und Lehm. Du warst international unterwegs, hast mitunter auch in Kolumbien, Peru, Chile und Nicaragua gearbeitet, auch eine ganze Zeit lang als Projektleiterin bei Weber Brunner Architekten. Und wir starten wie jedes Mal mit so einer kleinen Einstiegsfrage, um den Zuhörerinnen zu ermöglichen, zu verstehen, wo ihr quasi steht oder was euch wichtig ist. Und wir starten mit der Frage, was aus deiner Perspektive die größte Herausforderung ist beim Übergang von konventionell hin zu regenerativ?
Ich glaube, gerade in Deutschland ist ein großes Thema der Mut. Also ich habe oft das Gefühl, es fehlt uns ein bisschen der Mut, einfach mal auszuprobieren, gerade wenn man in die Nachbarländer schaut, wo irgendwie schon viel mehr geht. Und wir sind unglaublich langsam, auch da wieder mit Blick auf andere Länder in Europa, wo einfach auch in Richtung regeneratives Bauen schon viel, viel mehr jetzt einfach passiert. So, das sind so die zwei Sachen. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viel andere Themen, politische Regularien. Also Deutschland ist vielleicht auch etwas komplizierter, weil wir haben die Regeln auf Bundesebene, auf Landesebene und auf Kommunalebene. Und irgendwie spielen immer alle sich so gegen, also die geben die Verantwortung immer so ein bisschen ab. So, also ich vertrete Bauhaus Erde auch beim Bündnis bezahlbarer Wohnraum und da geht es ja nun mal um die Gesetze auf Bundesebene und da heißt es einfach ganz oft, das können dann die Länder machen und entscheiden, gerade wenn es in Richtung Klimaschutz geht.
Hier war schon intensives Nicken am Tisch, mitunter hat Danny auch genickt, mit dem mache ich gleich weiter. Danny Ohnesrage, du bist Geschäftsführer des Deutschen Holzwirtschaftsrates und Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Holzindustrie. Du bist also vor allem auch in der Lobbyarbeit in Anführungszeichen unterwegs, beziehungsweise setzt dich sehr stark ein für den Baustoff Holz. Wie ist deine Perspektive auf diese Fragestellungen? Also die erste Frage war, die Eva gerade beantwortet hat, was sind die größten Herausforderungen beim Übergang? Und die zweite Frage, die ich noch hinzugefügt habe, ist, welches lokale Material bietet am meisten Potenzial? Das liegt ja sehr nahe bei deinem beruflichen Kontext.
Vielen Dank auch für die Einladung. Das war eine Steilvorlage quasi. Ja, die Frage, was sind die größten Herausforderungen? Eva hat schon einiges angesprochen. Ich sehe da auch drei Punkte. Ich glaube, dass wenn wir von regenerativen Bauweisen reden, dann geht es um Klimaschutz. Und ich glaube, dass der Klimaschutz im Bau sich noch nicht lohnt. Was das im Einzelnen bedeutet, aus meiner Sicht ist, dass wir, wenn wir wirklich den Klimaschutz im Fokus haben, dann bei Entscheidungen, wie ich baue, der Faktor einfach eine größere Gewichtung haben muss. Und das sehen wir an der Stelle noch nicht. Oft bestimmt eben das günstigste Angebot immer noch die Bauweise. Zweiter Punkt sind aus unserer Sicht die fehlenden Kompetenzen. Wir haben ja über Jahrzehnte konventionell gebaut und mit konventionell meine ich nicht nur das Material. Wenn wir über konventionelles Bauen sprechen, platt gesagt, dann sprechen wir über das Bauen Stein auf Stein. Und wenn wir über regenerative Bauweisen, also speziell den Holzbau reden, dann reden wir über vorgefertigte Bauweisen. Und deswegen ist auch, was die Eva sagte, ist unglaublich wichtig. Vorgefertigte Bauweisen, auch wieder kurz ausgedrückt ist, ich muss wissen, wo die Steckdose am Ende ist. Es wird alles im Detail vorgeplant, bevor es auf der Baustelle losgeht. Und sowohl die Kompetenzen über das Material, über die Bauweise, Holzbauweise, als auch über diese vorgefertigten Bauweisen wurden aus unserer Sicht zu wenig gelehrt bei Ingenieurstudiengängen, Architekturstudiengängen. Und dritter und letzter Punkt, die Bürokratie, die Regelwerke, Länder, 16 unterschiedliche Meinungen, 16 unterschiedliche Anforderungen auch gerade für das Bauen mit Holz.
Danke für deinen Input zum Beginn. Und ich mache weiter mit Jan Schreiber von ZS Architekten. Jan, du bist auch Architekt. Wir haben heute eine ganz schöne ArchitektInnenrunde, muss ich sagen. Du bist schon eine ganze Weile bei ZS Architekten Ingenieure tätig. Du bist, hast mir erzählt, du bist direkt nach dem Studium eingestiegen und hast tatsächlich auch dich schon seit Beginn des Studiums mit dem nachhaltigen Bauen oder regenerativen Bauen und Materialien auseinandergesetzt. Das finde ich auch ganz spannend, wie lange dich das Thema schon begleitet, weil so lange ist es ja noch gar nicht in Anführungszeichen, wenn man auf die Ausbildung aktuell gerade blickt. ZS Architekten wurde 2003 gegründet und ist ein integrales Planungsbüro. Du wirst uns dann sicher nachher noch ein paar Projektbeispiele auch mitbringen. Und ihr fokussiert euch auf nachhaltige Architektur, kombiniert aber auch Bauingenieurswesen und Forschung mitunter. Genau, und ihr legt vor allem auch großen Wert auf verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und die Verwendung von natürlichen Baustoffen wie Lehm und Holz. Aus deiner Perspektive, was sind die größten Herausforderungen, wenn wir über diesen Übergang reden, von konventionell hin zu regenerativ?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Vieles wurde ja von Eva und Danny schon gesagt. Da kann ich mich natürlich anschließen. Es sind in erster Linie, finde ich, die politischen Rahmenbedingungen, die einfach noch nicht ausreichend vorhanden sind, um ja, klimaneutrales Bauen ausreichend zu fördern. Darüber hinaus, denke ich, ist immer noch eine Frage des Know-hows. Da hat sich allerdings viel getan. Also gerade Wissensvermittlung sind wir, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg. Ich finde auch das Thema Planungskultur und Dialog total wichtig. Ich habe immer das Gefühl, dass es in anderen Ländern da andere Prozesse gibt, andere Möglichkeiten, Innovationen voranzubringen und auch Projekte in die richtige Richtung zu denken, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen. Ich habe ein bisschen manchmal den Eindruck aus meiner Praxis, auch wenn wir so größere Generalplanungsthemen machen, dass hier so gern die Verantwortung hin und her geschoben wird und keiner sich da mal einen Hut aufsetzt und wirklich sagt, so machen wir es jetzt und dann ziehen wir alle an einem Strang und setzen das auch durch.
Ja, danke für deinen Input. Ich fand besonders spannend, als wir gesprochen haben, sind wir so changiert zwischen auf der einen Seite systemische Betrachtung, ne, was ist das Regelwerk, und gleichzeitig aber auch diese Eigenverantwortung, die bei Planerinnen und Planern liegt. Und mit dieser Eigenverantwortung, ich glaube, es ist ein ganz guter Anschlusspunkt, möchte ich übergehen zu Maike Strube. Maike, du bist Project Management Officer. Kann man, glaube ich, sagen. Du wirst gleich noch mehr sagen zu deiner eigenen Rolle bei Schrubstoff Bau AG und damit tatsächlich in der Umsetzung oder als Baufirma, in einer Baufirma tätig. Du treibst da einige Projekte voran. Ich habe deine Rolle als wir gesprochen haben, auch so ein bisschen als Innovatorin verstanden, die versucht, Dinge voranzutreiben. Und du begleitest gerade herausfordernde Prozesse, weil eben nicht nur Planerinnen drüber nachdenken, wie sie anders bauen können, sondern eben auch Baufirmen drüber nachdenken, wie sie denn Sachen anders machen. Du bist eben auch Architektin, das ist ganz interessant, und bist übers klassische Baumanagement, Projektmanagement ins Change Management und auch in die Richtung Human Resources gegangen und arbeitest jetzt bei Schrubstoff Bau, die schon sehr lange und auch sehr umfassend Baupartner im Großraum Berlin sind, besonders im schlüsselfertigen Wohnungsbau. Ihr baut jährlich knapp 2000 Wohnungseinheiten hier in Berlin, sowohl für private als auch für die öffentliche Hand. Maike, schön, dass du da bist, und auch an dich die Frage, was aus deiner Perspektive die größten Herausforderungen sind. Wie blickst du auf dieses Thema?
Wir haben aktuell sehr, sehr viele Herausforderungen, und ich freue mich gerade heute in dieser Runde mit euch allen hier zu diskutieren und würde mich am liebsten gerade schon auf jeden Punkt, den ihr gesagt habt, draufstürzen und mit euch in Diskurs gehen. Und mein Herz schlägt auch sehr für nachhaltige Bauweisen. Jetzt bin ich aber hier der einzige Betonklotz unter uns fünf oder uns vier aus Fachrichtung Bau. Ich sehe das Ganze etwas globaler. Also an die ganzen Unternehmen werden gerade riesige Herausforderungen gestellt. Die ganze Bauwirtschaft ist wirklich in einem riesigen Durcheinander, die ganze Wirtschaftslage. Die Preisentwicklung ist enorm. Also wir wollen jetzt 400.000 Wohnungen bauen im Jahr, ungefähr, ich glaube, ein Viertel davon sollen soziale Wohnungen sein. Heißt, wir brauchen günstigen Wohnraum, haben enorm hohe Herstellkosten, und das Bauen ist gerade für Investoren nicht interessant, weil diese Zinsentwicklung und die Preisentwicklung, die ganzen hohen Finanzierungskosten, die machen da teilweise einfach einen Strich durch die Rechnung. Das sind so die Rahmenbedingungen. Noch dazu kommt natürlich dieses Thema mit dem Fachkräftemangel Und es ist eindeutig, dass die Auftragslage gerade zurückgeht und die Genehmigungsverfahren. Hinzu wissen wir jetzt auch, Thema Nachhaltigkeit. Die Baubranche ist hier der große Mülleimer, der Emissionsmülleimer. Damit müssen wir jetzt alle umgehen. Es gibt plötzlich ESG. Wir müssen uns als Unternehmen ESG-konform aufstellen. Wir müssen uns mit Förderprogrammen auseinandersetzen, beziehungsweise die Bauherren müssen das, die uns ja das Rahmenprogramm stellen. Wir errechnen jetzt Lebenszyklusanalysen. Wir sind also alle dazu gezwungen, durch diesen Flaschenhals der Nachhaltigkeit zu kommen. Und die Unternehmen sind auch sehr, sehr gewillt, da kreativ zu sein und Lösungen für zu finden und da die eigenen Wege zu finden. Aber es ist halt alles eine große Transformation, jetzt sowohl in der Wirtschaft als eben auch für jedes Unternehmen. Das muss man an der Stelle wissen. Also es sind große Herausforderungen gerade.
Ja, danke für die Intro. Ich würde gleich mit dir weitermachen, weil ich glaube, das ist ein guter Aufschlagspunkt für diese Frage, was heißt es überhaupt, CO2-intensive Prozesse und Materialien im Bauprozess zu ersetzen. Wir haben da kurz drüber geredet auch im Vorgespräch und du hast so ein bisschen beschrieben, wie ihr quasi versucht, mit den Themen, die du jetzt auch schon angerissen hast, umzugehen. Also diese auf der einen Seite Druckpunkte, wirtschaftliche Situation, gleichzeitig sich ändernde auch Policies, EPBD, europäische Gesetzgebung kommt. Es ist absehbar, dass ihr anders arbeiten müsst. Kannst du vielleicht einen Einblick geben, was das aktuell für eure Umsetzung, also fürs tatsächliche Bauen heißt und wie ihr versucht, falls ihr das tut, diese CO2-intensiven Prozesse zu ersetzen oder zu verändern?
An sich sind wir wie ein großer Dampfer. Also unser Tagesgeschäft läuft natürlich aktuell noch weiter. Wir setzen jetzt die Projekte um, die vor 2 Jahren geplant wurden. Das heißt, damit verdienen wir auch weiterhin das Geld, das muss man einfach mal sagen. Und wir haben auch 130 Angestellte, da muss man verantwortungsvoll wirtschaften. Und natürlich schwenkt man jetzt nicht einfach von einer Bauweise auf die andere um. Aber man wächst eben mit diesen Aufgaben. Und jetzt muss man Tatsache darüber nachdenken, wie kann man denn zukünftig nachhaltig bauen, beziehungsweise wie kann man eigentlich umweltbewusst einen Bauprozess umsetzen, wie kann man umweltbewusst Baustellen führen. Da geht es eben auch viel darum, sich darauf zu konzentrieren, welche Prozesse und Verfahrensweisen kann man nutzen, was Danny vorhin auch schon sagt, es geht ganz viel um Vorfertigung, es geht ganz viel um Typisierung, es geht ganz viel um Elementierung, da gibt es auch wirklich mittlerweile sehr, sehr kreative Hersteller und es muss jetzt nicht immer nur der Holzbauer sein, sondern wir haben jetzt auch gute Erfahrungen zum Beispiel mit Bleton, Leichtbetonwänden gemacht. Da wurde viel geforscht, viel gemacht. Das ist die Firma Tinglev, die kann man an der Stelle vielleicht mal kurz erwähnen. Einen schönen Gruß. Und wir sind ja wirklich in einem großen Maßstab unterwegs. Also wir haben im letzten Jahr einfach 2000 Wohnungen umgesetzt. Da ist auch mal ein Elfgeschosser dabei. Also da muss man auch gucken, welche Baumaterialien benutzt man. Man muss sehr konstruktiv denken. Man muss sowieso vorne anfangen, das heißt, wir ersetzen den Wunsch des Bauherrn um, da sind wir natürlich an gewisse Rahmenbedingungen gebunden und da muss es einfach mal heißen, ey, Nachhaltigkeit ist geil und nicht Geiz ist geil, weil jeder weiß, der öffentliche Auftraggeber muss halt den günstigsten Preis ausloben.
Eva, du, dein Gesicht zuckt schon so. Willst du direkt dazu was sagen?
Genau, bei dem Thema, wir müssen global denken, ging mir noch so ganz viel anderes durch den Kopf, also ich habe heute noch ein bisschen recherchiert und 2050 können wir ja mit 1 Milliarde mehr Menschen auf der Welt rechnen. Deutschland gehört jetzt nicht zu den 10 Ländern, die den meisten Zuwachs haben werden. Und wenn man das so global betrachtet, würde ich mich schon fragen, was genau bedeutet es eigentlich in Deutschland noch in den planetaren Grenzen zu bauen? Und die Doktorarbeit von Daniel Fuhrpf finde ich da sehr spannend, der gesagt hat, dass ungefähr 1,7 Millionen Wohnungen in Deutschland zum Beispiel gerade leer stehen und 2,4 Millionen Wohnungen könnten durch Dachaufstockung alleine gebaut werden. Das passt nicht so ganz zu diesen 400.000 neuen Wohnungen, die wir jedes Jahr in Deutschland jetzt neu bauen müssen. Und ich frage mich, also meine Recherche passt einfach nicht zu dem, was wir jetzt irgendwie nachfragen zusammen. Und was können wir eigentlich noch, ja, was können wir wirklich noch in Deutschland überhaupt bauen? Also sind wir nicht eigentlich schon fertig mit Bauen? Und geht es bei uns nicht viel mehr um Umbauen, darum, den Bestand zu schützen und zu sanieren und weiter zu nutzen, darum, Materialien wiederzuverwenden, also um zirkuläres Bauen? Weil wenn man das mal global betrachtet und auch jetzt unter dem Thema Klimagerechtigkeit betrachtet, dürften wir eigentlich nicht mehr so viele neue Ressourcen überhaupt verwenden, egal was. Das müssten eigentlich genau die Länder verwenden, die es wirklich brauchen. Also Indien oder Indonesien, ganzen asiatischen, afrikanischen Länder, wo wirklich der Bedarf in Zukunft da ist und wo wir wirklich natürlich auch über Neubauen nachdenken müssen.
Danke für den Input. Das finde ich nochmal eine wichtige Hinzufügung, weil wir natürlich auch sehr stark in diesem deutschen Kontext diskutieren und dann dieser Teil der Rechnung in Anführungszeichen auch sehr gerne unter den Tisch fällt, in Anführungszeichen. Janni, spiel den Ball mal zu dir. Danny winkt mir auch schon so. Sehr gut, wenn hier schon die Diskussionsfreude beginnt. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben im Gespräch auch kurz über zirkuläres Bauen gesprochen. Das spielt da auch so ein bisschen mit rein. Wie blickst du auf diese beiden Themenbereiche, die jetzt gerade auf den Tisch gekommen sind?
Ich kann da die Position von Eva auf jeden Fall voll unterstützen. Wir können nicht einfach unter dem politischen Druck dieser 400.000 Wohnungen pro Jahr, die wir angeblich errichten sollen, das kann man natürlich in Frage stellen, stimme ich dir auch total zu, plötzlich alle Nachhaltigkeitsprinzipien über Bord werfen und so günstig und konventionell, wie es nur geht, irgendwie bauen. Und da sehe ich vor allen Dingen die Politik in der Pflicht, dagegen zu steuern. Und wenn wir halt über Substitution reden, dann denke ich auch, man muss das ganzheitlich betrachten. Man kann es auf der Quartiersebene anfangen, dann runter übers Gebäude, über die Bauelemente, eigentlich dann später in letzter Konsequenz auch in das Material reingehen. Aber eigentlich heißt Substitution erstmal Neubau gegen Bestandsbau substituieren. Das heißt, wir schauen in erster Linie, was haben wir überhaupt für einen Gebäudebestand, wie können wir den ertüchtigen, erweitern, aufstocken, um da eventuell Wohnraum, andere Flächen, die benötigt werden, unterzubekommen. Das ist immer noch, wenn man sich dann Ökobilanzen anschaut, ein viel größerer Hebel als Substitution im Neubaubereich.
Ja, ich will da nur kurz einhaken, bevor ich weiterspiele. Was ist eure Erfahrung mit Bauherrinnen und Bauherren in der Regel, wenn die zu euch kommen, um zu planen? Na, das hatten wir mit Eva auch schon. Na, wo ist eigentlich der Anfang des Planens? Weil das ja essentiell auch ist für diese Frage, die gerade beschrieben hast.
Ja, also wir bei ZDS pflegen ja so eine relativ konsequente Philosophie und Haltung zum Bauen. Und wenn jetzt ein Bauherr zu uns kommt und sagt, ich habe hier den Bestand und das gefällt mir, aber das nicht mehr, passt nicht mehr, ich möchte jetzt ein neues Gebäude haben, dann wird das erstmal kritisch hinterfragt. Und wenn er sich überhaupt nicht davon abbringen lässt, dann würden wir auch solche Aufträge sogar ablehnen. Also ähnlich ist es, wenn wir zum Beispiel bei Wettbewerben die Aufgabe bekommen, große Tiefgaragen zu planen. Wir wissen heute auch aus der Bilanzierung, dass das ein riesen Klumpfuß ist, was die CO2-Emissionen angeht, riesige Menge an Beton, die da versenkt werden, Flächen erzeugt werden, Räume erzeugt werden, die sich nicht umnutzen lassen. Da gehen wir dann eigene Wege und versuchen da alternative Konzepte dann unterzubringen.
Daniel, was ist deine Perspektive auf diese Frage?
Ja, also ich habe so ein bisschen reagiert bei der Erzählung von der Eva, dass sie sagt, wir haben so 400.000 Wohnungen und ob das auch stimmt, wir müssen mehr Bestand bauen. Wir haben ja das Problem, dass der Bestandsbau oder die Bestandswohnungen nicht unbedingt da sind, wo die Nachfrage ist.
Wir springen direkt wieder rein. Auch in dieser Episode begleite ich euch natürlich aus dem Schnittraum mit ein paar Kommentaren und Ergänzungen zu den Dingen, die wir hier so hören. Wir beginnen mit den 400.000 Wohnungen als die große Aufgabe der Ampelkoalition, die man sich selbst gesetzt hat. Die Ampelkoalition hat sich eben dieses ehrgeizige Ziel gesetzt, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, als großes Paradigma für die neue Baupolitik, hätte diese Zahl gelten sollen. Diese Versprechen wurden jedoch auch deutlich verfehlt. In den vergangenen Jahren lag die tatsächliche Zahl der fertiggestellten Wohnungen deutlich darunter, zuletzt bei nur noch 252.000 im Jahr 2024. Die Gründe dafür liegen vor allem in stark gestiegenen Baukosten, hohen Zinsen und einem Rückgang der Investitionen, also auch einem Rückgang im Bauen von Wohnungen insgesamt, sowohl durch private Hausbauer als auch durch Unternehmen. Die neue Bauministerin Verena Huberts, die gerade ihr Amt angetreten hat, jetzt im Frühling 2025, nennt aktuell keine konkrete Zielzahl. Stattdessen setzt sie auf Tempo, Technologie und Toleranz. Wenn ihr gerade Zeitungen gelesen habt, habt ihr diese Begriffe vielleicht auch schon mal gehört. Planungs- und Genehmigungsprozesse sollen beschleunigt werden, digitalere Lösungen gefördert werden und Widerstände vor Ort, etwa gegen neue Baugebiete, sollen abgebaut werden. Ihr Ziel ist es, mit einer Brechstange, so sagt sie das auch selbst, im Baugesetz die Blockade im System zu lösen und zu den Bauturbo zu zünden. Was und wie genau gebaut wird, scheinen dabei aktuell eher nachrangige Fragen zu bleiben. Wie sich dieses Konzept also zur Bauwende verhält, bleibt bislang noch offen.
Und wenn wir einfach hier in die Region schauen, Potsdam, Berlin, dort haben wir einen akuten Wohnungsmangel, das weiß jeder, der vielleicht auch hier in der Zuhörerschaft sitzt. Es ist sehr schwierig, Wohnungen zu bekommen und wenn ihr, du sagtest jetzt, Politik muss da eingreifen. Ich sehe ja, dass die Politik, die hier in Berlin eingreift, genau das Gegenteil macht, als Wohnungsbau zu fördern. Irgendwo ist da eine Nachfrage, die auf begrenztes Angebot trifft. Und deswegen glaube ich, dass wir gerade in solchen Regionen, wo wir so eine Entwicklung haben durch Zuzug, wie hier in der Region, natürlich Neubau brauchen. Es ist auch wichtig, dass wir Aufstockungen machen müssen. Auch da spielt die Politik leider nicht immer eine positive Rolle. Natürlich auch unter dem Druck der Mieter, aber wenn ich in Berlin den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften einen Mietzins vorgebe, der am Ende maximal erzielt werden darf, also sprich die Miete wird gedeckelt, dann rentiert sich es nicht, Wohnungen aufzustocken, also bestimmte Gebäude. Dann bekommen wir nicht, kommen wir nicht raus aus diesem Wohnungsmangel. Und deswegen ist es richtig, dass wir natürlich den Bestandsbau anschauen müssen, gucken, was wir da vielleicht durch Sanierung auch an Wohnflächen noch heben können. Aber den Neubau brauchen wir auf jeden Fall auch.
Also ich glaube, eine ähnliche Diskussion hatten wir auch in den beiden vorigen Gesprächen, würde ich sagen. Und was für mich als ein essentieller Punkt herausgekommen ist, ist das Thema Entscheidungskaskaden und in welchem Moment trifft man welche Entscheidung im Sinne von, was genau braucht es an welcher Stelle? Weil es ja nicht zwingenderweise ein Entweder-Oder ist, ne? Also ein gar nicht mehr bauen oder halt total viel überall hinbauen, sondern eher ein tatsächlich sehr genaues Hinschauen, die Situation betrachten, gibt es da Leerstand, was mache ich damit? Und die, also ne, dieses, wie treffe ich eigentlich die richtige Entscheidung für den Moment und wie findet man wirklich diese Entscheidungen, das finde ich auch eine sehr interessante Frage.
Ja, vielleicht kann ich da noch mal kurz was zu sagen. Wir haben ja am Tierpark ein Verwaltungsgebäude saniert aus den 60er Jahren, einen Plattenbau in Skelettbauweise, der übrigens fast die gleiche Bauweise hat wie das Rechenzentrum gleich hier gegenüber. Und ganz häufig werden solche Gebäude einfach mit Totschlagargumenten, aus meiner Sicht nicht korrekten Machbarkeitsstudien oder Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen dann in der Konsequenz abgerissen. Da gibt es das Thema Schadstoffe, auch das hatten wir im Tierpark und das haben wir gelöst bekommen. Da gibt es das Thema Barrierefreiheit. Ich glaube, dass alle diese Themen lösbar sind und man darf da nicht zu sehr klein beigeben. Man muss von vornherein die Sachen gut analysieren, sauber durchdenken und natürlich auch da mit LCA-Ökobilanzen arbeiten, um da die Entscheidung auch wirklich begründet und nachhaltig treffen zu können.
Neben den Totschlagargumenten, da stimme ich dir zu, das hat man auch in anderen Fällen, sieht man das immer wieder, dass dann die Schadstoffe schuld sind und das Argument sind, weswegen dann abgerissen wird. Gibt es aber ja dennoch einige Normen, Regeln, Gesetze auf einer deutschen Ebene, die vielleicht nerven oder dem entgegenstehen, was wir machen wollen. Vielleicht könnt ihr dazu kurz was sagen, wie blickt ihr denn gerade auf die Policy-Ebene in Deutschland? Vielleicht Danny.
Da hat sich in den letzten 1, 2, 3 Jahren schon einiges getan. Wir hatten in Berlin das Problem, dass deshalb nicht aufgestockt werden kann, weil es Stellplatzvorgaben oder Vorgaben für Kita-Plätze und Spielplätze in der Nähe gab. Da hat man tatsächlich darauf reagiert, um solche Hemmnisse abzubauen. Wenn wir jetzt speziell auf die Holzbauweisen schauen, haben wir leider immer noch große Hemmnisse und wir sagen, kein Level Playing Field, also keine gleichen Wettbewerbsbedingungen mit den konventionellen Bauweisen. Insbesondere beim Holzbau deswegen, weil es besondere Anforderungen beim Brandschutz gibt. Es gibt Vorbehalte, auch sehr große. Holz brennt, das ist klar, ohne Frage, jeder kennt das. Aber ich würde jedem mal empfehlen, wenn man so ein Lagerfeuer hat, einmal das zu löschen mit Wasser und die Stämme, die da drin liegen, einmal versuchen zu brechen. Das macht sehr deutlich, da ist keiner zu in der Lage, wenn die nicht komplett durchgebrannt sind. Und das Tolle ist, man kann das ganz genau berechnen, wie Holz brennt, kann das sehr genau darauf dann auch dimensionieren und kann dementsprechend die Schutzanforderungen genauso einhalten, wie es bei den konventionellen Bauweisen üblich ist. Nur, dass diese Erkenntnisse auch aus der Wissenschaft nur wirklich langsam auch in die Regelwerke aufgenommen werden. Wir hatten es vorhin die Diskussion, dass da 16 Bundesländer in der Bauministerkonferenz, in den Fachkommissionen sitzen und es gibt da 16 Meinungen und unglaublich viele Gremien mit unterschiedlicher Besetzung und das sind mitnichten Holzbauexperten. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, diese Regelwerke weiterzuentwickeln, weil da natürlich über die Vorbehalte dann Ängste über etwas entscheiden zu müssen, das man vielleicht auch nicht genau beurteilen kann.
Eva, wie blickst du auf die Frage? Wir haben auch, also mit dir habe ich auch über nicht nur Holz geredet, vor allem auch über andere Baustoffe, Lehm und so weiter. Was würdest du aus deiner forschenden Perspektive sagen? Wie steht's um die Policy-Ebene?
Ich würde sagen, es ist schon viel auch passiert tatsächlich. Also gerade wenn wir jetzt mal den Lehmbau uns anschauen, gibt es jetzt ja die DIN-Norm auch zum tragenden Lehmbau. Das heißt, wir können jetzt sogar tatsächlich in der Gebäudeklasse 4, das heißt bis zu 5 Geschosse mit tragenden Lehmsteinen bauen. Vielleicht auch da, ich würde sagen, Holz und Lehm, das ergänzt sich auch super. Also weil noch so ein Thema wäre ja Schallschutz. Also es ist sehr schwierig im Wohnungsbau den erhöhten Schallschutz mit einer Brettsperrholzdecke zu erreichen. Also ich würde fast sagen, unmöglich, zumindest wenn man jetzt mal die Stahlbetondecke als Konkurrent sieht und irgendwie mit ähnlichen Aufbauten unterwegs sein muss. Da ist sicherlich spannend, auch mal zu schauen, was in Kombination möglich ist. Genau.
Kurz als Ergänzung ist ein sehr gutes Beispiel, weil aus unserer Sicht Baurecht dafür da ist, die Nutzer und die Bewohner der Gebäude zu schützen. Und Schallschutz impliziert so ein Stück, dass wir dem Bewohner vor Schall schützen müssten. Also ich glaube, hier sehen wir die Überregulierung sehr deutlich, die wir im Baurecht aktuell haben. Und da müssen wir unbedingt ran.
Der Verbraucherschutz ist sehr stark im Lobbyieren.
Überregulierung ist da auf jeden Fall ein wichtiges Stichwort. Aber vielleicht auch mal was Positives zu benennen, womit wir uns als Unternehmen natürlich auseinandersetzen müssen in der Umsetzung, ist ja, dass diese ganzen EPBD-Richtlinien und alle Regelungen sind ja wirklich jetzt hier auch in Gesetze gegossen. Also wir haben GEG-Gesetz, wir haben die neueste Novelle, wir haben entsprechende Förderprogramme aufgesetzt, die uns natürlich auch dazu zwingen, also oder den Bauherrn dazu zwingen, über die Materialität und die Konstruktion richtig nachzudenken.
Darf ich hier aber eine Zwischenfrage, eine Erklärung bitten? Der Zwischenfrage, kannst du vielleicht kurz einmal sagen, was die EPBD für euch bedeutet?
Erstmal ist es eine europäische Richtlinie, die aus der EU-Taxonomie kommt. Und das ist die Richtlinie für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, wenn ich neu baue. So, okay, ich gehe direkt über zum ESG. Dieses kommt alles aus den ESG-Richtlinien, das heißt, es gibt ja diesen Green Deal und dort wurde ja festgelegt, dass eben 2050 Europa klimaneutral sein soll. Für Deutschland hat sich entschieden, dass wir schon 2045 klimaneutral sein wollen und all diese Regularien wurden ja in diesem GEG festgelegt und dort verwurzelt. Wenn man jetzt als Bauherr bauen möchte und man losmarschiert und beispielsweise Förderprogramme verwenden möchte, gibt es jetzt diese neue KfN. Das sind Richtlinien für klimafreundlichen Wohnungsbau. Das heißt, jetzt neue Standard ist EH40, was früher KfW 55 war, ist eben heute dieses EH40. Und damit ist der Bauherr dazu verpflichtet, eine Lebenszyklusanalyse vorzulegen. Mhm. Und daran muss man eben dann diesen ganzen Planungsprozess koppeln. Das heißt, man muss von vornherein zertifizierungskonform sein etc. Und man muss wirklich inhaltlich bedenken, welche Baustoffe verwende ich. Und das ist natürlich Beton auf jeden Fall immer erstmal ein Minuspunkt.
Jetzt schaue ich schon so in so Gesichter. Ist euch der EH40 genug? Es zuckt.
Genau, ich finde, was die das Thema Energieverbrauch im Betrieb angeht, da sind wir ja mit unserem Neubaustandard schon wahnsinnig hoch, auch im europäischen Vergleich. Also das der KfW 40 Standard ist aus meiner Sicht eigentlich schon fast ein Schritt zu weit. Wir vergessen da manchmal die andere Seite, nämlich die ganze Energie, die ja in der Errichtung steckt, die ja jetzt ja auch dann über diese Förderung irgendwo eine Bewertung finden soll. Ich glaube, das geht aber noch nicht weit genug. Man kann ja diese Förderklasse erreichen, indem man nach DGNB zum Beispiel zertifiziert. Und das ist natürlich richtig, dort alle Kriterien der Nachhaltigkeit auch mit einzubeziehen. Aber mir ist da das Thema nachwachsende Rohstoffe, Substitution von CO2-intensiven Baustoffen einfach viel zu schwach bewertet. Und letztlich geht es ja auch nur um Anreiz in der Förderung und nicht um eine verpflichtende Nutzung von biobasierten Materialien.
Ja, tatsächlich ist ja in Deutschland noch gar keine Ökobilanzierung bei Neubauten Pflicht. Es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel nach QNG, Qualitätssiegel, nachhaltiges Gebäude plane, dann muss ich sozusagen eine Ökobilanzierung machen und dann habe ich einen Benchmark, den ich erreichen muss. Der liegt jetzt bei 24 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter und Jahr. Und das ist bezogen auf die Betriebsenergie und auf die Konstruktion zusammen.
Auch hierzu eine kurze Einordnung, und zwar zum QNG. Das QNG, das hat Eva-Maria schon gesagt, das ist das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Und zwar ist das ein staatliches Siegel, das besonders nachhaltige Gebäude auszeichnen soll. Es bewertet die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Bauprojekten und ist Voraussetzung für bestimmte Förderungen, etwa im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude, der BEG. Das QNG fördert unter anderem den Nachweis einer guten Energieeffizienz, den Einsatz von nachhaltigen Baustoffen und eine hohe Bauqualität. Forschungsinstitute weisen aber auch darauf hin, das, was schon von Eva hervorgehoben wurde. Die Anforderungen des QNG sind zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber eigentlich noch nicht ausreichend, um echte Innovationsimpulse zu setzen und relevante Umweltwirkungen im Lebenszyklus vollständig abzubilden.
Das ist noch ein recht hoher Wert tatsächlich, wenn wir das auch wieder mal mit unseren Nachbarländern vergleichen. Dänemark hat das eingeführt, dass sie jetzt quasi verpflichtend für Neubauten, für große Neubauten, Ökobilanzierung machen. Und zwar liegt da jetzt gerade dann der Benchmark bei 12 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter und Jahr. Und die passen das alle 2 Jahre gemäß des Dekarbonisierungspfades nach unten an. Bauhaus Erde hat jetzt zusammen mit ganz vielen Verbänden tatsächlich gerade so ein Positionspapier formuliert, wo wir zumindest mal die Deklarationspflicht fordern in Deutschland bis 2026. Noch nicht mal das ist ja gerade wirklich festgelegt. Also wir können ja noch alles emittieren in Neubauten. Wir müssen da noch nicht mal sagen, wie viel es am Ende war.
Ich habe noch eine wichtige Hinzufügung, nur fürs Verständnis für die Zuhörerinnen. Über das QNG, das du beschrieben hast, ne, das ist quasi eine Förderlandschaft, das man machen kann, wenn man will, aber es gibt quasi kein Ordnungsrecht, das es vorschreibt. Genau. Da ist quasi gerade so der Split. Es
tauchen keine öffentlichen Ausschreibungen auf.
Das ist auch nochmal ein interessanter Hinweis, ja.
Also es sind immer die Kriterien EH40 und LCA, also diese Lebenszyklusanalyse.
Ja, also die Erstellung, aber es gibt noch keine Lenkungswirkung, die erforderlich ist in dem Bereich. Und Lenkungswirkung muss nicht immer Ordnungspolitik sein. Da regelt man manchmal ein bisschen über oder greift tatsächlich in Märkte ein. Aber in dem Fall muss man tatsächlich sagen, die Lenkungswirkung auch bei der Förderung ist noch nicht so gegeben, dass es sich vielleicht tatsächlich auch lohnt, die Bauweisen entsprechend anzupassen. Und wenn wir auf die Zertifizierung nochmal schauen, du hattest das gerade gesagt, wird zu wenig berücksichtigt. Ich habe irgendwo das mal nachgeschaut. Also das Thema Ökobilanz hat, glaube ich, einen Anteil von maximal 8% an der Zertifizierung nachhaltigen Bauens. Und wenn wir hier von Klimaschutz sprechen, dann muss man daran. Also sonst ist klar, Nachhaltigkeit hat viele Aspekte. Aber wenn wir das priorisieren wollen, dann muss da eine andere Bewertung hin.
Ja, ich denke, diese Anreize über die Förderung, die sind absolut nicht ausreichend. Also ich diskutiere das jetzt gerade auch wieder aktuell beim großen Projekt mit dem Investor. Wir haben es eigentlich schon fast durchgeplant in EH40 Standard und jetzt fangen wir wieder an, irgendwie umzuplanen in EH55 oder KfW55 Standard, weil einfach so viel Wohnfläche verloren geht durch die überdicken Außenwände bei kleinen Wohneinheiten. Da reicht einfach die Förderung nicht, um das zu kompensieren.
Ich würde gerne nochmal reingehen, einen Tacken weg von diesen Policy-Fragen hin in die Praxis und auch ein bisschen mehr rein in, was ist eigentlich hier lokal Berlin-Brandenburg gerade im Bauen los. Kannst du vielleicht nochmal einen Einblick geben in eine Projektpraxis? Was heißt diese Förderlandschaft, die wir jetzt gerade beschrieben und umkreist haben, für dich im Planen?
Ja, ich muss mal gerade nachdenken. Es ist natürlich gerade, wenn man für die öffentliche Hand oder mit Investoren baut, immer extrem wichtig, so zu bauen, dass diese Fördermittel auch irgendwo akquirierbar sind. Ich finde, manchmal muss man sich so ein bisschen fragen, ob das wirklich sinnhaftig ist, so zu bauen. Wir haben ja dieses Forschungs- und Reallaborprojekt, was wir gerade zusammen mit der Stadt und Land und Bruno Fioretti-Marques bauen dürfen in Berlin-Britz. Also ähnlich wie in Bad Aibling angelegt, sind es auch zwei Forschungshäuser mit ein bisschen anderen Schwerpunkten und vor allen Dingen im innerstädtischen Kontext und unter dem Korsett des öffentlich geförderten Wohnungsbaus. Und da haben wir eben auch lange diskutiert, welchen Standard wollen wir bauen und haben uns dann bewusst für den KfW 55 Standard auch entschieden. Ich denke, wenn damals in diesen Planungsphasen auch Gebäudetyp E schon zur Verfügung gestanden hätte, wären wir da noch deutlich weitergegangen, hätten auch noch mal deutlich einfacher und auch kostengünstiger bauen können.
Wir gehen rein mit einer kleinen Ausführung zum Gebäudetyp E. Der Begriff ist ja gerade in aller Munde, deswegen dachte ich, es ist auch nochmal sinnvoll, das ein bisschen genauer zu erklären, was denn nun eigentlich der Gebäudetyp E als Regulierung bedeutet. Der Gebäudetyp E ist kein Gebäudetyp, sondern eine Anpassung im Vertragsrecht, also angesiedelt im BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch. Das E steht dabei für einfach oder experimentell, zumindest wenn man die Urheberinnen des Begriffs fragt, je nachdem, wer den Begriff dann interpretiert, packt das E auch oft noch in eine andere Schublade. Ziel ist es, den Dickicht der deutschen Normen und Regeln im Bauwesen etwas zu lichten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also Aspekte wie Standsicherheit, Brandschutz, gesunde Lebensverhältnisse und Umweltschutz bleiben weiter Teil natürlich aller Herausforderungen, die wir beim Bauen erfüllen müssen, aber gewisse Komfort- und Ausstattungsstandards, auf die kann man verzichten, wenn man sich darauf einigt. Und insbesondere gilt es natürlich dann für den Bauherrn und Auftragnehmer, Auftragnehmerinnen, die das gemeinsam vereinbaren. Und genau das ist eigentlich der Kern dieses Vorschlags. Also der Bauvertrag kann abgeschlossen werden im Einvernehmen, in dem Umfang, auf den man sich einigt, und man kann dabei auf Komfort- und Ausstattungsstandards verzichten, wenn man das will. Die Idee stammt ursprünglich aus der Architektenschaft, genauer gesagt von der Bayerischen Architektenkammer, die 2022 den Vorschlag gemacht hat, das Bauvertragsrecht so zu ändern, dass auf bestimmte Standards verzichtet werden kann, die eben nicht zwingend für die Sicherheit oder den Schutz der BewohnerInnen notwendig sind. Fragen beispielsweise wie, muss jedes neue Gebäude wirklich eine fixe Anzahl von Steckdosen in jeder Wohnung haben? Oder brauchen wir eine bestimmte Wanddicke oder eine bestimmte Bodenaufbaudicke oder? Also vor allem auch Themen wie Lärmschutz kommen da rein. Das wurde ja auch im Gespräch so erwähnt. Es soll insgesamt so auf jeden Fall mehr Spielraum geben für kreative und kostengünstigere Lösungen, zum Beispiel beim Bauen von einfachen, flexiblen Wohnungen. Bislang ist der Gebäudetyp E jedoch noch kein Gesetz und ist einfach noch nicht durch den Bundestag gegangen, aber die Koalition aus Union und SPD haben sich auch nach der Ampelregierung, da gab es den Gesetzentwurf zumindest schon im Kabinett, darauf im Koalitionsvertrag geeinigt, und es ist auch recht wahrscheinlich, dass dieses Gesetz bald durch das Parlament geht. Es scheint also nur noch eine Frage der Zeit, bis wir nach dem Gebäudetyp E bauen können.
Maike, ich würde gerne nochmal auf eure Arbeit zurückkommen. Was heißt oder wie geht ihr mit dem Thema Material ganz konkret um hier vor Ort? Also spielt Holz eine Rolle? Du hast vorher schon den Blähton erwähnt. Kannst du vielleicht einen Einblick geben, was für eine, also vielleicht auch nur im Sinne von, wie ihr das intern diskutiert, regenerative Materialien für eine Rolle spielen?
Wir bereiten uns natürlich auf vieles vor. Also wir diskutieren intern, wir haben Strategieprojekte, wo wir uns mit nachhaltigen Bauweisen beschäftigen. In erster Reihe steht natürlich der Wunsch des Bauherrn. Also danach müssen wir uns richten. Wir treten häufig als GU auf. Das heißt, wir kommen erst mit der Leistungsphase 5 ins Projekt. Das heißt, in dem Moment ist der Zug abgefahren. Dann muss eben diese nachhaltige Planung schon vorher erfolgt sein. Die muss von Anfang an mitgedacht werden. Wir sind aber auch als GÜ unterwegs und können dann mit der Leistungsphase 1, 2 oder 3 mit einsteigen und natürlich den Bauherrn auch mit beraten. Und da geht es insgesamt, was ich vorhin schon sagte, um diese Transformation. Und das heißt natürlich auch, man braucht erstmal diesen Lernerfolg. Man braucht erstmal Erfolgsfaktoren jetzt mit unserem Blähton wenden. Ich wette, da waren trotzdem Bauleute vor Ort und dachten sich am Anfang, meine Güte, mit was beschäftigen wir uns denn jetzt hier? Und siehe da, es hat einfach nur Vorteile. Also die Wände bringen einen großen, großen Mehrwert plus verkürzen die Bauzeit. Also die stellt man hin und man ist fertig. Man kriegt eine Bombenqualität. Also ist auch noch ressourcenschonend und recycelbar. Also es bringt so viel Gutes mit sich. Und plus die Wände hatten so eine gute Oberflächenqualität, dass man sogar den Putz am Ende des Tages einsparen konnte und auf die gesamte Fläche einen Zentimeter mehr Wohnfläche hatte. Also dieser Erfolgsfaktor und dieses Umdenken ist unfassbar wichtig bei uns.
Ein Wort, das mir immer wieder unterkommt, ist das Wort Skalierung oder Skalierbarkeit. Ich spiele mal zu Danny. Was ist denn dein Blick? Wohin geht denn die Richtung gerade? Also du hast vorher, Eva hat das auch gesagt, es passiert gerade eigentlich schon ganz viel. Wie zeichnet sich das denn ab? Vielleicht in der Materialnutzung oder was beobachtest du in diese Richtung?
Ja, vielleicht hinsichtlich Skalierbarkeit. Wir hatten vor einigen Jahren hier in Berlin über unser lokales Netzwerk Landesberater Holz die Ausschreibung von Kita in Modulbauweisen, Holzbaumbauweisen begleitet. Und da wir kommen vielleicht noch auf das Thema Ausschreibung und wie man, muss man ausschreiben, damit das auch keine Nachteile gibt für diese vorgefertigten Bauweisen. Aber da war die große Diskussion, haben wir eigentlich Unternehmen, die in der Lage sind, solche Bauweisen, also eine Holzbauweise in Größenordnung zu bauen. Und da hat sich in den unmittelbar in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Wenn der Holzbau, wenn man mal deutschlandweit schaut, wie viel in Holz gebaut wird, dann sind das Ein- und Zweifamilienhäuser in der Regel gewesen. Das ist völlig unproblematisch. Wir haben ja unproblematisch in Bezug auf, gibt es Hemmnisse im Baurecht? Da gibt es eigentlich keine Hemmnisse. Das sind gleichwertige Bau, also Regularien. Und dementsprechend ist allein aufgrund der zunehmenden Anforderungen an Energieeffizienz von Gebäuden ganz automatisch die Holzbauquote in den letzten Jahren überproportional gestiegen. Und wir sind aktuell deutschlandweit bei 25%, in Süddeutschland, gerade Baden-Württemberg, das Holzbauland bei 40% Holzbauanteil in den Bereichen. Ganz anders sieht es aus im mehrgeschossigen Bereich, wo dann das Thema Regularien, Brandschutz die dortigen Hemmnisse viel mehr zum Tragen kommen. Und da haben wir aber auch eine sehr dynamische Entwicklung, auch wenn man die Zahlen anschaut, eine Verdopplung der Brutabbauten im niedrigen einstelligen Bereich. Und allein dieser Weg hin, der eben von dir, Maike, beschrieben wurde, die Regularien, die sehr stark auf nachhaltige Bauweisen setzen, die Taxonomieverordnung hat, glaube ich, sehr viel positiven Wind auch in die Branche gebracht, dass sich die Investoren auch nach anderen Bauweisen, nachhaltigen Bauweisen umschauen. Und das hat unmittelbar in die Branche gewirkt. Da sind Kapazitäten erweitert worden. Da sind gerade in dem Bereich Vorfertigung neue Standorte entstanden. Gerade in der Region Berlin wurde sehr, sehr viel über diese Bauweisen gesprochen. Wir auch in unserem Netzwerk machen sehr viel Arbeit, um die Bauweise bekannter zu machen hier in der Region. Und das wirkt sich unmittelbar natürlich auch darauf aus und man merkt, dass sehr, sehr viel mehr auf Holz setzen, die Nachfrage steigt und dann dementsprechend auch die Industriekapazitäten aufgebaut werden.
Parallel dazu gibt es ja auch die Handwerkfachkräfte. Wer kann überhaupt alternative Konstruktionsmethoden? Also jetzt nicht im Skalierungsbereich, sondern vielleicht im Umbau gerade. Vielleicht, Eva, kannst du vielleicht da ein bisschen was zu sagen? Wie ist deine Einschätzung?
Ja, tatsächlich habe ich vor einem Monat meine Ausbildung zur Fachkraft Lehmbau gemacht und war da mit ganz, ganz vielen Handwerkern zusammen in einer Gruppe. Und ich habe einfach gesehen, die machen einiges vielleicht intuitiv, aber die haben wiederum nicht zum Beispiel das Wissen mit der Ökobilanzierung. Die wissen dann natürlich auch nicht, vielleicht nicht den PU-Hartschaum noch aufs Dach legen. Und ich glaube, da fehlt so ein bisschen auf jeden Fall noch so dieser Wissenstransfer zwischen den einzelnen AkteurInnen, die tatsächlich am Bau beteiligt sind. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn der Handwerker dann am Ende sagt, hey, ich habe da eine bessere Folie oder lass uns mal eine andere Dämmung ausprobieren, könnte das auch noch funktionieren. Und gleichzeitig, ja, ist es auf jeden Fall so, dass wir in Deutschland, was Danny auch schon meinte, wir haben viele Handwerker, die mauern können und das Klassische können, also Stahlbeton, Bau und so weiter, aber vielleicht nicht genug Expertinnen, die dann wirklich Richtung Holzbau, Strohbau, andere regenerative Materialien das nötige Fachwissen haben und vor allem auch, wenn es dann in Richtung Bauen im Bestand oder das zirkuläre Bauen geht, da sind wir ja wirklich noch ganz am Anfang und da muss auf jeden Fall was passieren, da müssen dann auch einfach andere Ausbildungen letztendlich angeboten werden, damit das Wissen dann auch da ist und damit dann wirklich alle Akteurinnen da an einem Strang ziehen können.
Super. Ich drehe mich jetzt mal so in die BesucherInnenrunde. Falls ihr eine Frage habt, das ist die Vorwarnung, dass die Fragerunde eigentlich schon losgeht. Also falls jemand direkt etwas fragen will, könnt ihr das jetzt machen und sonst gibt es auch gleich noch nach den nächsten Fragen noch die Möglichkeit, was zu fragen. Und wie immer werde ich sonst eine Aktivierungsfrage an Nina und / das Bauhaus der Erde spielen. Auch eine kleine Vorwarnung. Genau. Ja, danke für die Inputs. Wollt ihr noch in diese Richtung was sagen? Gerne.
Gerade ja auch im Bauen, im Bestand, die Vorfertigung super eingesetzt werden kann. Also im Bereich serielle Sanierung ist es ja wunderbar möglich, Bestandsgebäude mit vorgefertigten Elementen energetisch zu sanieren, komplette Gebäudehüllen auch mit Integration von Gebäudetechnik, wenn es nötig ist, vorzufertigen und in kurzer Bauzeit dort mit anzuhängen. Nichtsdestotrotz stimme ich da natürlich auch zu, der Fachkräftemangel ist ein großes Problem. Also und da habe ich auch keinen wirklich positiven Blick auf die Zukunft, denn es wird nach wie vor immer Handwerker geben müssen, die gerade in Bestandsgebäuden auch die Hand anlegen müssen. Schön finde ich das mit dem Lehmbau und den neuen Mauerwerksnormen im Lehmbau, weil eigentlich diese neuen, gepressten Lehmsteine, die jetzt langsam auf den Markt kommen, sich eigentlich genauso verarbeiten lassen wie Kalksandstein. Also die sind präzise, die sind haben die gleiche Dichte, haben die gleichen Normformate, man kann sie mit den gleichen Werkzeugen versetzen. Ich glaube, da steckt eine große Chance drin.
Ja, danke trotzdem für den Input, auch wenn du nicht ganz so positiv in die Zukunft blickst, was zumindest das Handwerk angeht oder das Machen und Umsetzen. Ich würde jetzt im letzten Kapitel in Anführungszeichen gern nochmal, Maike hat vorher mit diesem Wort Mut so schön eine Note gesetzt, in die Richtung blicken, was kann man denn eigentlich tun oder wie lassen sich die Dinge zusammenfügen? Also ich finde, wir haben auf der einen Seite schon ganz gut gehört, was sind denn eigentlich die Problemstellungen, wo sind Friktionen, wo hängt's vielleicht? Und gleichzeitig tut sich ja schon auch was nach vorne. Vielleicht nochmal eine Einschätzung von Maike. Wo seht ihr denn gerade das größte Potenzial? In welche Richtung schaut ihr, wenn ihr nach vorne blickt, ins regenerative Bauen?
Erstmal ist es der absolute richtige Schritt, dass wirklich alle auch darüber nachdenken müssen. Egal wie positiv oder negativ sich diese ganze LCA-Berechnung jetzt irgendwie auswirkt, am Ende des Tages muss jeder über den Baustoff nachdenken. Und da sind wirklich gerade auch viele Hersteller gefragt. Die sind alle sehr, sehr kreativ. Also wir haben jetzt auch unsere ersten Erfahrungen gemacht, auch mit Holzbau. Vorhin war ja noch die Frage, haben wir uns schon mal an Holz rangetraut? Ja, wir haben auch da schon was umgesetzt. Und die Frage ist aber trotzdem, muss es auch immer das Holz sein. Es wird viel von Holzhybrid gesprochen, wir wollen aber zirkulär werden. Also einfach nur, um Holz einzusetzen, um eine gute LCA-Berechnung zu haben, dafür muss ja trotzdem ein Baum gefällt werden. Kann ich ihn später wiederverwenden oder nicht? Ist das zirkulär? Ist das kreislauffähig? Da gibt es noch viele Fragen zu stellen.
Vielleicht noch eine Rückfrage da in die Richtung. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber wie verhält sich es bei euch mit den Entscheidungskaskaden? Also wie entscheidet ihr, in welche Richtung ihr geht? Was sind vielleicht die stärksten Einflussfaktoren für euch?
Der Preis. Immer der Preis. Und jetzt einfach nur mal so als Verhältnisgesetz. Es ist jetzt kein Holz als Material, aber beispielsweise, wenn wir mit einem CO2-reduzierten Beton rechnen, heißt das aktuell, dass das mal mindestens Mehrkosten von zwischen 30.000 und 250.000 Euro sind auf 4 Kubikmeter Beton.
Hier springe ich kurz rein mit einer kleinen Korrektur von Maike. Im Eifer des Gefechts hat sich hier ein Fehler mit den Kubikmetern ergeben. In ihrem Beispiel muss es nicht 4 Kubikmeter heißen, sondern 4.000. Und jetzt direkt zurück.
Also es sind einfach immense Dimensionen.
Jan, vielleicht kannst du was dazu sagen?
Ja, ich kenne natürlich diese Diskussion sehr gut. Es geht immer um den Preis, aber ich finde, da ist es ein bisschen zu kurz gedacht, denn es geht immer um den Preis in der Errichtung. Und was da häufig vergessen wird, ist eben die Kosten im laufenden Betrieb oder eigentlich auch die Umweltfolgekosten, die überhaupt nicht berücksichtigt werden.
Dafür muss ich aber erstmal den Auftrag haben.
Ich muss noch mal kurz einspringen, da sind wir vielleicht auch noch mal so bei der Planungsphase 0. Ne? Wo fängt überhaupt die Planung an, beziehungsweise wo steigt man ein, auch mit den Bauherren und Bauherrinnen?
Die sogenannte Bauphase 0 oder Leistungsphase 0 ist auch noch eine kleine Ausführung wert. Diese Phase ist eine Projektphase, die den klassischen Planungsphasen eigentlich vorgelagert ist und den eigentlichen Startpunkt für jedes Bauvorhaben bilden sollte. In dieser Phase werden die Grundlagen für das gesamte Projekt festgelegt. Es geht um die Bedarfsermittlung, die Entwicklung von Raum- und Nutzungskonzepten sowie die Definition der Projektziele gemeinsam mit allen Beteiligten. Bauherrinnen, Nutzerinnen und Nutzer, Planerinnen und Planer sowie alle weiteren Fachleute sollten hier an einem Tisch sitzen. Im Zentrum steht also die Frage, was wollen wir eigentlich mit diesem Bauprojekt erreichen? Welche Bedürfnisse und Anforderungen bestehen und wie können wir diese umsetzen? Gerade beim Bauen im Bestand ist diese Phase entscheidend, weil sie hilft, vorhandene Strukturen optimal zu analysieren und zu nutzen, Leerstände zu vermeiden und unnötigen Abriss im besten Fall zu verhindern und den Bedarf an Neuflächen zu minimieren. Die Beteiligung aller relevanten Akteurinnen sorgt außerdem im besten Fall dafür, dass späteren Planungs- und Bauentscheidungen auf einer breiten gemeinsamen Basis stehen und Fehlplanungen vermieden werden. So wird die Bauphase 0 zum Schlüssel für erfolgreiches, klimagerechtes und zukunftsfähiges Bauen, wenn sie richtig angewandt wird. Besonders beim Umgang mit dem Bestand und beim regenerativen Bauen, so wie Eva das auch in ihrem Beispiel geschildert hat. Eva, ich werfe dir den Ball zu.
Ja, total gerne. Vielleicht fange ich einfach mal an mit einer Geschichte, die mir selbst passiert ist, als ich noch im Planungsbüro als Architektin gearbeitet habe und einen Wettbewerb gemacht habe. Und zwar sollte ich einen Wohnungsbauwettbewerb in Hamburg machen, sechsgeschossiger Wohnungsbau. Und das war ein altes Brauereigelände, wo dieser Wohnungsbau dann stehen sollte. Und ich bin dorthin gefahren und habe dann gesehen, wie gerade die alte Brauerei komplett abgerissen wurde. Also alle Ziegelsteine waren schon auf einem Haufen und die Glasbausteine und eigentlich war es auch gar nicht sortiert. Also es war jetzt auch noch nicht mal so, dass es so aussah, als ob es irgendwie zirkulär wiederverwendet werden könnte. Und da habe ich gemerkt, okay, man hat als Architektin gar nicht alles in der Hand, weil ich fange jetzt erst an, meinen Wettbewerb zu planen, wo eigentlich schon ganz, ganz viel entschieden wurde. Es wurde zum Beispiel entschieden, dass der Bestand schon mal nicht weiterverwendet wird, weil der ist jetzt ja nun mal schon weg. Es wurde auch entschieden, dass ich die Materialien jetzt in der Planung oder im Wettbewerb nicht berücksichtigen kann, denn bis ich anfange mit meiner Wettbewerbsplanung, sind auch die Materialien schon nicht mehr auf dem Grundstück. Es wurde in der Aufgabe schon entschieden, dass es mindestens ein Untergeschoss geben soll, dass es halt mindestens diese 5 Vollgeschosse geben soll, wo wir dann aber auch schon brandschutztechnisch plus ein Staffelgeschoss, das heißt, wir sind brandschutztechnisch schon in einer hohen Gebäudeklasse, das heißt, wir müssen da schon wieder schauen, was überhaupt funktioniert. Und ich glaube, da ist mir klar geworden, wie wichtig eigentlich diese Phase 0 ist. Also was ganz am Anfang eigentlich alles schon entschieden wird auf Seite des Auftraggebers. Also baue ich ein Untergeschoss, baue ich ein Hochhaus? Was bedeutet das statisch? Was bedeutet das aus Brandschutzsicht? Wie sieht es aus mit den Flächen? Also gerade beim Wohnungsbau, dann möchte irgendwie jeder noch ein Gästezimmer haben und jeder noch einen Abstellraum zusätzlich für Waschmaschine und Wäschetrockner. Ja, und das muss ja alles nicht sein. Man könnte sich vielleicht Gästeräume teilen. In der Schweiz ist es üblich, dass man sich Wäscheräume mit Waschmaschinen und Trocknern teilt. Man teilt sich eine Werkstatt. So könnte man dann ja auch pro Kopf tatsächlich weniger an Fläche verbrauchen, denn in Deutschland sind wir mittlerweile bei 50 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf. Das muss ich nämlich auch noch sagen, Danny, weil das kann ich eigentlich nicht so stehen lassen, dass wir innerstädtisch so unglaublich viel neu bauen müssen, weil ich glaube, wir müssen einfach so viele Hebel zusammen denken. Und da gehört natürlich auch dazu, wie viel Wohnfläche brauchen wir zum Beispiel eigentlich, also dass dieses Thema Flächensuffizienz.
Lass das mal so stehen, weil ich da gar nicht widersprechen will, der Eva, sondern ich würde gerne das Thema nochmal aufgreifen, was sie mal gesagt hat. Es muss hier am Ende wirtschaftlich sein, das ist ganz klar. Wir wollen am Ende auch, dass die Kosten im Verhältnis zu denen stehen, was wir erreichen wollen. Aber wenn ich jetzt nochmal das Beispiel bemühe, wie hat sich eigentlich der Holzbau ohne regulatorische Hemmnisse entwickelt? Da sehen wir im Ein- und Zweifamilienhausbau eben diesen enormen Anstieg in den letzten Jahren, wo wir sehen, da gibt es keine regulatorischen Hemmnisse. Und wenn es uns gelingen sollte, und da ist die Politik tatsächlich gefragt, das auch in den mehrgeschossigen Bereich im Wohnungsbau zu regeln, und das kostet erstmal kein Geld, sondern das kostet den Willen, sich zusammenzuraufen und das, was auf dem Tisch liegt, auch umzusetzen. Dann werden wir das Thema Kosten, was im mehrgeschossigen Holzbau vielleicht jetzt noch ein Argument ist, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, ich muss was anderes machen, als ich es bisher mache. Ich muss die Kompetenz vielleicht aufbauen und ist mir alles so schwierig. Und das ist auch nochmal ein Grund, selbst bei gleichen Kosten kenne ich mich nicht so mit aus, deswegen mache ich es nicht. Wenn wir diese Rahmenbedingungen anpassen, die uns erstmal Mühe, kein Geld kosten, dann werden wir, glaube ich, da auch noch weitere Fortschritte sehen. Und auch vielleicht nochmal, eingangs hatte ich gesagt, Klimaschutz wird nicht bepreist. Sicherlich wird es so sein, dass wir einen Teil regulatorisch lösen müssen, einen Teil auch vielleicht durch Anreize setzen müssen. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Maike hat die Zahlen genannt, also die Jahre, wann wir klimaneutral bauen wollen. Das ist nicht mehr viel Zeit. Das sind 2 Jahrzehnte, wo wir eigentlich viel weiter sein müssten. Und deswegen können wir uns eigentlich nicht mehr leisten, die Dinge, die auf dem Tisch liegen, zu lange vor uns herzuschieben. Und mit uns meine ich natürlich an der Stelle die Politik, was ich eben sagte, aber letztendlich auch alle anderen du sagtest, man muss sich den Dingen öffnen und auch da positiv rangehen. Und das ist, glaube ich, wo jeder Einzelne auch dran im Baubereich dran arbeiten kann und schauen kann, was geht eigentlich auch. Und da meine ich nicht 100% Holzbau. Ja? Also wir sprechen nicht von 100% Holzbau, sondern es muss wirtschaftlich sein, es muss mehr Klimaschutz auf jeden Fall in den nächsten Jahren umgesetzt werden als bisher, ohne Frage. Und über diese Erfahrung, die ihr jetzt auch in dem Bereich sammelt, wird sicherlich auch künftig der Anteil höher sein, den ihr in Holz macht. Bin ich ganz fest von überzeugt.
Bedingt.
Das möchte ich kurz so stehen lassen und an eine Zuhörerfrage übergeben.
Danke nochmal für die spannende Diskussion bis hierhin. Jetzt wurde über Potenziale geredet und Danny hat gerade auch nochmal über Regularien und Hemmnisse in dieser Richtung geredet. Und ich finde, wenn wir über diese beiden Sachen reden, dann müssen wir eigentlich vor allem in der Region hier auch über die Kiefer reden. Mich würde mal interessieren, welche Berücksichtigung die Kiefer bei euch spielt oder angesprochen, Stichwort flüchtige organische Verbindung, ob die überhaupt eine Rolle spielt.
Kannst du sagen, an wen die Frage geht?
Ja, ich schiele ein bisschen zu Danny, aber auch gerne ZS.
Ja, ich glaube, du hattest die ganz am Anfang auch gestellt und da bin ich gar nicht drauf eingegangen, gar nicht so sehr auf das Thema Emissionen, was du jetzt angeschnitten hast. Die Kiefer, um das nochmal zu verdeutlichen, spielt einfach als Rohstoff eine enorme Rolle. 70% des Waldes ist Kiefer in Brandenburg, in den umliegenden Ländern ähnlich hoch. Das heißt, auch der Holzanfall, der ist sehr groß und es wird natürlich verarbeitet, wird auch im Baubereich eingesetzt. Und wir in unserem Netzwerk engagieren uns auch mit einigen Partnern zusammen, dass wir diese regionalen Wertschöpfungsketten noch viel stärker aufbauen und dass das Holz der kurzen Wege, so sagen wir so. Und das, was von dir jetzt aber angesprochen wurde, ist auch ein regulatorisches Hemmnis. Die Kiefer, wer in den Wäldern unterwegs ist, der weiß, die duftet. Jeder kennt vielleicht den Kiefernadelextrakt, mit dem man mal baden geht, wenn man erkältet ist. Das sind Bestandteile des Holzes, der Nadeln. Und dieser Duft wird aus unserer Sicht bewertet. Der ist also es gibt viele wissenschaftliche Studien dazu, dass es da gesundheitlich keine Relevanz hat. Dennoch gibt es ein Bewertungssystem, was einfach dazu führt, dass wir Kiefernholz aktuell, wenn es zertifiziert wird, DGNB spielt wieder eine große Rolle, wir sind mit der DGNB da im Gespräch, ausgeschlossen wird von Architekten, auch Planern, weil man sagt, naja, am Ende, wenn es da so ein Risiko gibt, Risiko in Form von, man erreicht bestimmte Punkte im Bewertungssystem nicht, dann schließt man dieses Holz speziell aus und nimmt entweder ein anderes Holz oder im schlimmsten Fall einen anderen klimaschädlicheren Werkstoff. Auch da spielt natürlich die Politik eine Rolle. DGNB, das ist ein freiwilliges Zertifikat, hat die Bewertung schon in der Novellierung. Da wird es hoffentlich was geben und jetzt hofft man, dass der Gesetzgeber da nachzieht. Und das ist tatsächlich zum Glück mal nicht auf Landesebene angesiedelt, sondern auf Bundesebene. Und da hoffen wir, dass wir da auch weiterkommen.
Danke für diese Frage. Haben wir noch eine Frage? Nein, sind alle zufrieden? Ja, bitte.
Hallo, meine Frage geht ja, an alle, die eng mit dem Land Berlin oder vielleicht auch mit Brandenburg zusammenarbeiten. Und zwar würde mich interessieren, ich persönlich sehe das Land und auch den Bund als in einer absoluten Vorreiterposition, was die eben benannten Themen angeht. Und sehe da auch nicht, also man kann dem Investor vielleicht nicht primär vorwerfen, dass er renditemäßig handelt. Das ist, finde ich, schon in Ordnung. Deshalb bin ich auch bei dieser Aussage, das Bauen muss wirtschaftlich sein, gehe ich nicht so ganz mit, was Bund und Land angeht. Also ich finde nicht, dass der soziale Wohnungsbau zum Beispiel sich wirtschaftlich rechnen muss. Aber ich frage mich jetzt, abgesehen, du hattest dieses BRITS-Projekt genannt, wie bewertet ihr insgesamt die Bereitschaft von Senat oder auf Landesebene, diese Projekte auch aktiv voranzubringen? Also es gibt ja mittlerweile glücklicherweise ganz, ganz viele Positionen, die so hier und da heranwachsen bei Senstadt. Aber wie würdet ihr sagen, ist generell die Bereitschaft dazu über so Pilotprojekte hinaus? Weil wir müssen ja in eine Massentauglichkeit kommen.
Ja, wir kriegen natürlich mit, dass die Nachhaltigkeit gerade bei öffentlichen Ausschreibungen immer eine stärkere Rolle spielt, eine größere Rolle spielt und dass gerade auch bei ja, Verhandlungsverfahren, bei denen wir uns beteiligen, die Kriterien dann entsprechend gesetzt werden, dass man zum Beispiel Erfahrungen im Holzbau mitbringt. Ja, auch Kreislaufgerechtigkeit ist immer häufiger Bestandteil der Auslobung bei solchen Ausschreibungen. Der Fokus ist da, aber mir geht das alles viel zu langsam und die Bewertung dessen ist auch eigentlich immer noch zu schwach aus meiner Sicht.
Haben wir noch eine zweite Meinung dazu, Eva?
Vielleicht zwei Sachen. Also einmal habe ich selbst den Berliner Senat, also die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität und Verbraucherschutz beraten und wir haben so einen Maßnahmenkatalog zum nachhaltigen zirkulären Bauen entwickelt, als ich noch bei Weber Brunner gearbeitet habe, wo es tatsächlich ja um den nachhaltigen Wohnungsbau in der Gebäudeklasse 5 geht. Also da habe ich schon gemerkt, dass da auf jeden Fall Interesse da ist, da auch weiter dran zu forschen oder dann halt eben auch so einen Katalog dann für die Wohnungsbaugesellschaften zu entwickeln. Zurzeit berate ich auch den Immobilienservice in Potsdam und auch die sind jetzt gerade sehr interessiert. Also da sind wir jetzt tatsächlich sozusagen in der Phase Null und bereiten den Wettbewerb vor und können da jetzt die Nachhaltigkeitsindikatoren festlegen und also wirklich ganz, ja, ich würde sagen ganzheitlich, also so in Richtung Biodiversität und Schwammstadt, aber eben auch Mobilitätskonzept und natürlich dann auch, wie könnte der Neubau aussehen, aber was können wir vor allem dann auch an Bestand erhalten und sanieren oder das, was an Bestand vielleicht weg muss, können wir das auch tatsächlich dann zirkulär wiederverwenden. Also die Themen sind alle auf dem Tisch und ich merke auch, dass da Interesse besteht.
Mhm. Wir haben noch eine Frage.
Ja, ich hoffe, ich springe jetzt nicht, aber ich fand das eigentlich ganz interessant, als ihr so über Policies und so geredet habt und ihr habt irgendwie alle gesagt, es hat sich viel getan und dann kam irgendwie hier mal aus der Ecke von Jan irgendwie so Gebäudetyp E und so und dann klar auf EU-Ebene, aber ich fand es eigentlich gar nicht so konkret. Und wenn wir über Policies reden, dann müssen wir, glaube ich, vor allem heute auch über das Schneller Bauen-Gesetz vielleicht einmal kurz reden. Ja, vielleicht ist offensichtlich, wo da so die Barrieren liegen, aber ich wollte die Frage mal umdrehen und fragen, wo liegen da eigentlich Potenziale im Schneller Bauen-Gesetz, vielleicht auch nachwachsende Rohstoffe in den Gebäudestand vielleicht zu integrieren?
Auch zum Schneller Bauen kommt hier noch ein kurzer Einwurf, und zwar einmal zur Einordnung. Die Berliner Bauordnung wurde durch das Schnellerbauengesetz umfassend reformiert, um Planungs- und Genehmigungsverfahren durch verkürzte Fristen, den Abbau bürokratischer Hürden und die Digitalisierung von Genehmigungsverfahren effizienter zu gestalten und dringend benötigten Wohnraum schneller zu realisieren. Das Gesetz wurde am 5. Dezember 2024, also auch nach dieser Aufnahme, vom Abgeordnetenhaus beschlossen und ist am 22. Dezember in Kraft getreten. Gleichzeitig sollen durch das Gesetz soziale und ökologische Standards berücksichtigt werden, was jedoch von Fachverbänden kritisch gesehen wird. Sie befürchten, dass Partizipation erschwert wird und Natur sowie Klimaschutz dem Bau untergeordnet werden. Eine Konfliktlinie, die sich auch beim großen Bruder des Gesetzes, der Novellierung der BauGB, also des Baugesetzbuchs, auf Bundesebene beobachten lässt. Das Schneller-Bauen-Gesetz bringt umfassende Neuerungen in den formellen und materiellen Bauvorschriften mit sich. Während die formellen Anpassungen auf die Optimierung von Verwaltungsabläufen und die Festlegung klarer Fristen abzielt, fokussieren sich die materiellen Änderungen auf flexible bauliche Vorschriften zur beschleunigten Schaffung von Wohnraum. Ob das Schneller-Bauen-Gesetz tatsächlich eine verlässliche Grundlage für zügige Realisierung von Wohnraum schafft, wird sich in der Praxis dann zeigen. Auf Bundesebene ist die geplante BauGB-Novelle noch nicht beschlossen. Also sie soll die Rahmenbedingungen für eine beschleunigte Planung und Umsetzung von Bauvorhaben bundesweit verbessern. Ob dabei Flächeneffizienz und klug geplante Nachverdichtung in Innenbereichen vorrangig vor reinem Tempo stehen, bleibt noch offen. Dani, der auch hier gerade auf diese Frage antwortet, geht in seinem Kommentar hauptsächlich auf den Gebäudetyp E ein. Den hatten wir vorher schon kurz. Das ist auch ein Ansatz, der unter den Bereich einfacher und schneller bauen fällt, wie wir bereits gehört haben.
Eine total interessante Frage, die wir auch diskutiert haben und die uns tatsächlich noch nicht ganz so klar ist, wo es wirklich Vorteile bringt. Also wir hatten eben das Beispiel Schallschutz. Ja, wo wir gesagt haben, klar, du hattest, glaube ich, gesagt, Verbraucherschutz spielt eine Rolle, klar. Das ist aber nicht Aufgabe des Baurechtes. Das heißt also, wenn sich, und das ist ja der Gedanke dabei, dass wenn Bauherr und Planer sich einig sind und dann bestimmte Anforderungen reduzieren können, dann gibt es da durchaus auch Möglichkeiten, also gerade beim Thema Schallschutz, wo wir sehen, dass es die Holzbauweise auch fördern kann. Ich bin mir noch nicht ganz wirklich darüber im Klaren, ob diese Gebäudetyp E uns tatsächlich bei den besonders relevanten Fragen für uns helfen kann. Ich will nicht zu technisch werden, aber man hat vor einigen Jahren baurechtlich die Systematik geändert. Man hat allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse, hat jedes Bauteil beweisen müssen, dass es verwendet werden kann, den Anforderungen entspricht. Diese Prüfzeugnisse wurden in Deutschland von mehreren Instituten ausgestellt und haben dann eine gewisse Laufzeit gehabt. Jetzt haben wir das System geändert. Man sagt, die Bauarten, die nicht geregelt sind, müssen eine Bauartgenehmigung. Das macht nur noch das Deutsche Institut für Bautechnik. Man hat also von vielen Instituten das fokussiert, konzentriert auf ein Institut. Und jetzt haben unsere Hersteller unglaubliche Probleme, nicht diese Bauartgenehmigung zu bekommen, sondern also nicht zu bekommen aus technischen Gründen, sondern es laufen Verfahren 4 Jahre. Und man hat diesen Übergangszeitraum eigentlich nicht dazu genutzt, Kapazitäten dort aufzubauen, wenn man das so machen will. Und die Frage stellt sich bei vielen der Bauprodukte tatsächlich, sind die nicht geregelt? Es gibt viele Normen, die darauf verweisen. Also wir sind da sehr stark auch in der Diskussion mit der Bauaufsicht und auch dem DMIT, was ist eigentlich tatsächlich im Sinne des Baurechts geregelt oder nicht. Und da erhoffen wir uns schon ein Stück Bewegung auch durch die Debatte des Gebäudetyps E, weil das genau da reinspielt, wo wir sagen, wir müssen doch runter von den Anforderungen. Wir müssen vor allem weg davon, dass in Berlin ein geplantes Gebäude nicht in Potsdam gebaut werden kann. Das versteht keiner mehr. Wir müssen davon weg, dass Planer bis hin zu den Mitarbeitern in den Genehmigungsbehörden dieses Baurecht nicht mehr versteht. Das ist tatsächlich, wir sind an einem Punkt, wo es so komplex und verschachtelt ist. Wir haben eine Bauordnung. Wir haben technische Baubestimmungen und das alles reicht nicht, weil der Gesetzgeber glaubt, er muss noch in Bauweisen reinregeln. Das ist weit über dem Ziel darüber hinausgeschossen, dass das Baurecht diese Schutzanforderungen definieren will. Man geht viel weiter in die Materialität rein, man geht in eigene Bauweisen rein und das ist in anderen Ländern, das sind andere Ansätze. Wir sehen das in der Schweiz und beispielsweise in Österreich. Und da fragt man sich, warum brennt eigentlich in Österreich das Holz anders als in Deutschland? Ja?
Wir haben jetzt noch eine Frage, nur als Hinweis. Wir machen dann danach schnell mal zu. Nina, mit der letzten Frage.
Eigentlich daran anschließend, weil vor ein paar Jahren wurde ja die Musterholzbaurichtlinie eingeführt. Und da würde mich von euch natürlich auch nochmal interessieren, inwieweit das wirklich ja die Praxis eigentlich gefördert hat, mehr in Holz oder einfacher auch in Holz zu bauen.
Gar nicht. Also die Musterholzbaurichtlinie, Expertinnen nennen sie ja auch die Musterholzbauverhinderungsrichtlinie. Das hat es erschwert, eindeutig, gerade in den höheren Gebäudeklassen 4 und 5. Also dass man jetzt zum Beispiel in der Gebäudeklasse 4 darf man noch Holztafelbauweise machen, aber auch nur mit nicht brennbaren Dämmungen im Gefach. in der Gebäudeklasse 5 dann eben nur noch die Brettsperrholzwände. Genau, also es ist eigentlich viel komplizierter geworden, man darf ganz, ganz viel nicht mehr und interessanterweise Gebäude, die schon stehen, auch in Berlin, also Beispiel das Walden von Scharabi, das dürfte so gar nicht mehr gebaut werden, wie es jetzt gerade halt schon in der Landsberger Allee steht und das ist echt verrückt.
Also wir haben auch Gebäude realisiert, die jetzt nach der aktuell gültigen Musterholzbaurichtlinie so überhaupt nicht umsetzbar gewesen wären. Man muss sagen, positiv ist es, dass es erstmal geregelt ist. Vorher gab es gewisse Grauzonen, die man ausnutzen konnte. Das war, haben wir natürlich auch gemacht, um Konsequenzen und günstigen Holzbau umsetzen zu können. Aber ich finde auch tatsächlich die Nachteile überwiegen. Ich glaube, jetzt mit der neuen Novelle ist dann auch Holzrahmenbau in der Gebäudeklasse 5 dann wieder möglich. Es erfordert aber einfach viel Kapselung, viel Gips, wenig sichtbaren Holzbau, der damit erlaubt ist, ne?
Ja, ich versuche es auch mal, also ich finde es sehr schwierig, über Verwaltungsrichtlinien zu sprechen in so einem Podcast, aber ich versuche es mal einfach. Ich glaube, die Verwaltung liebt das und die Praxis hasst es, ja. Das hat den Grund, dass die Musterholzbaurichtlinie natürlich sehr genau beschrieben hat, wie gebaut werden soll. Und dieses sehr genau beschrieben, wie auch gebaut werden soll, geht bis in die Details rein, viel teilweise zu weit in die Details. Und man hat jetzt mit der Novellierung den Katalog der beschriebenen Bauarten, Bauweisen nochmal erweitert. Dadurch wird es besser, so hoffen wir. Jetzt muss man das nur schnell auch einführen. Verwaltungsvorgänge dauern sehr lange. Also gerade wenn eine Musterrichtlinie verabschiedet wird, muss sie europäisch notifiziert werden, dann muss das in den Ländern eingeführt werden. Also auch diese Verwaltungsprozesse, die decken sich nicht mal mit der Geschwindigkeit, wie man in der Praxis eigentlich bauen und planen möchte. Deswegen liegt das so ein bisschen, wenn du sagst, oder ihr sagt, ist eigentlich nur nachteilig. Naja, es ist jetzt geregelt. Das ist für Genehmigungsbehörden in Deutschland sehr wichtig. Aber es sind viel zu wenige Details auch drin, weil ich sag mal, gerade wenn wir auf den mehrgeschossigen Bereich, wo wir viel mehr bauen wollen, schauen. In den letzten 10 Jahren sind 8000 Gebäude in etwa in diesem Bereich gebaut worden. 8000 Gebäude ohne die Musterholzbaurichtlinie mit Brandschutzkonzepten, weil das Thema Brand ist sehr wichtig auch an der Stelle. Also 8000 Gebäude zeigen, wie es geht, natürlich immer mal wieder unterschiedlich. Und ich glaube, die Planer und Bauausführende Unternehmen, die brauchen gewisse Freiheiten. Und da sind wir wieder bei dem Gebäudetyp E. Die Politik sollte und der Gesetzgeber sollte Ziele definieren, sollte Anforderungen festlegen, aber sollte nicht zu stark in die Details reinregeln. Ich meine, alle Architekten und Bauingenieure, die haben ein langjähriges Studium hinter sich und da muss, und so ist es in den anderen Ländern aus meiner Sicht, da muss die Verantwortung auch der Fachleute, Dinge zu beurteilen, auch dort gelassen werden.
Ja, ich glaube, das ist ein perfektes fast Schlusswort, bevor wir in die letzte Runde gehen. Und zwar möchte ich in die letzte Runde gehen mit 2 Fragen. Wir versuchen sowohl konkret als auch strategisch auf die ganzen Themen zu blicken, die wir jetzt den ganzen Abend lang so besprochen haben. Welche konkreten Schritte würdet ihr euch wünschen, damit wir mehr mit regenerativen Baumaterialien bauen können? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, strategisch langfristig, was müssen wir angehen? Wer will starten? Ich schaue jetzt mal Maike an. Außer sie widerspricht mir, dann würde ich dir gleich mal das Wort geben.
Also ich habe ja heute Abend hier sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel mitgenommen und ich würde mir natürlich wünschen, aus persönlicher Sicht, noch viel mehr mit Fachplanern und mit der Forschung da zusammenarbeiten zu können und auch wirklich mal tolle Projekte aufsetzen zu können. Wohl wissend, dass man dann den passenden Bauherrn dazu benötigt. Aber da gibt es einfach noch so viel zu tun.
Ja, danke. Das ist super. Ich gebe weiter an Jan.
Ja, vielleicht greife ich da nochmal aus, was wir vorher auch schon in der Diskussion hatten. Ich glaube, ganz wichtig wäre tatsächlich die Einführung vom Gebäuderessourcenpass und dass die gebaute Ressource stärker in die Bewertung einfließt, auch verpflichtend gemacht wird oder weitere Anreize geschaffen werden, tatsächlich Materialien gegen nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen.
Zum Ende dieser Episode kommt jetzt noch ein letzter Einwurf und zwar zum Gebäuderessourcenpass. Dieser ist ein Instrument, das Transparenz über alle im Bauwerk verbauten Materialien, deren Qualität und Kreislauffähigkeit herstellen soll.
Ähnlich wie beim Energieausweis gibt er Auskunft über den Ressourcenverbrauch, die Klimawirkung und die Recyclingfähigkeit eines Gebäudes. Und das über den gesamten Lebenszyklus von der Planung bis zum Rückbau im besten Fall. Genau deswegen ist dieser Ansatz auch so wertvoll. Er macht Bauen nachvollziehbar. Mit dem Gebäuderessourcenpass werden alle relevanten Informationen dokumentiert. Welche Bauteile sind demontierbar, trennbar oder wiederverwendbar? Wie hoch ist der CO2-Fußabdruck des Gebäudes? Und wer ist eigentlich Besitzerin oder Herstellerin der verbauten Komponenten? Diese Transparenz schafft die Grundlage für eine echte Kreislaufwirtschaft im Bausektor und ermöglicht es, urbane Minen zu realisieren, also Gebäude als Rohstofflager zu betrachten. Anreiz für nachhaltiges Bauen wird dadurch geschaffen, dass Auftraggeberinnen, Investorinnen und Planerinnen so eine fundierte Entscheidungsgrundlage erhalten, was überhaupt vorliegt im Gebäude. Sie können gezielt ressourcenschonend und kreislauffähige Materialien auswählen, also auch im Bauen, also was gibt man quasi hinein, CO2-Emissionen so einsparen und langfristig Kosten für Sanierung und Rückbau senken. Auch für Eigentümer und Nutzerinnen steigt die Wertschätzung nachhaltiger Immobilien, da der Ressourcenpass die Umweltleistungen eines Gebäudes auch langfristig sichtbar macht. Einen bundesweit einheitlichen und gesetzlich verpflichteten Standard zum Gebäuderessourcenpass gibt es derweil noch nicht, aber verschiedene Tools sind schon anwendbar, beispielsweise das Tool des DGNB. Und man darf sehr gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt.
Was heißt das praktisch für dich in der Arbeit? Was machst du anders?
Schwer zu sagen. Es gibt halt sozusagen die Verpflichtung für die Bauauftraggebenden tatsächlich, die CO2-Emissionen, die der Bau verursacht, im Griff zu behalten.
Ne? Danke. Eva?
Also zu konkreten Schritten fällt mir auf jeden Fall ein, ich glaube, wir brauchen noch mehr gebaute, gute Beispiele, weil es ist immer super, wenn man wirklich so ein Gebäude dann sehen und riechen und anfassen kann und dann einfach sieht, okay, es funktioniert. Das ist einfacher, als wenn man drüber redet. Deshalb, und ich glaube, so kann man dann auch zum Beispiel die Zivilbevölkerung überzeugen, dass diese regenerativen Materialien halt eben nicht nur irgendwie fürs Gartenhäuschen funktionieren und ja sowieso beim nächsten Regen irgendwie kaputt gehen. So, das ist das eine. Und strategisch langfristig, also ich bin ja durchaus auch immer wieder in diesen politischen Runden unterwegs. Ich wünsche mir natürlich, dass es wirklich Benchmarks für die Ökobilanzierung gibt in Deutschland, und zwar verpflichtend. Erstmal für Neubauten, langfristig fände ich es aber auch für Sanierungen interessant. Und nicht nur im Hinblick auf Treibhausgasemissionen, weil das ist das, wo wir jetzt die ganze Zeit drauf schauen, sondern es geht auch um Ressourcenverbrauch und um Abfallproduktion letztendlich. Auch da müssten wir eigentlich Benchmarks für einsetzen, damit wirklich auch alle Materialien, sage ich mal, richtig bewertet werden. Also nur so zur Info, ich mache ja viele Ökobilanzierungen. Die Mineralwolle, die schneidet gar nicht so schlecht ab, was die Treibhausgasemissionen angeht. Aber die, also wirklich mehr als die Hälfte wandert am Ende des Lebensweges in Deutschland auf Deponien. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Und deshalb, glaube ich, braucht es auch noch mehr Indikatoren, die wir in Zukunft abfragen. Dann sicherlich wäre noch eine Option die höhere CO2-Bepreisung. Und was ich noch wichtig finde, was halt gar nicht im Moment betrachtet wird, ist, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich einen Ersatzneubau baue mit dem Abrissgebäude? Also es wird quasi nicht mit bewertet in irgendwelchen Zertifizierungssystemen. Und ich finde, dass man eigentlich diese Abrissgebäude dem Neubau in Rechnung stellen müsste. Also zum Beispiel im Hinblick auf graue Emissionen und graue Energie, die eigentlich schon im Bestand stecken, weil dann würde ich sagen, wird auch dieser Abrisswahn in Deutschland abnehmen.
Danke, Eva. Das letzte Wort geht an Denny.
Das letzte Wort, ja. Also ich würde mal mit Blick, die Maike hat es beschrieben, wir haben gerade eine ganz schwierige wirtschaftliche Situation. Und gerade im Baubereich haben wir in den letzten paar Jahren ein Rein in die Kartoffeln, raus auf die Kartoffeln im Bereich der Förderung gesehen. Ich glaube, was die Wirtschaft und die Unternehmen brauchen, ist Planbarkeit. Und Planbarkeit auch Sicherheit in Bezug auf die Förderung nachhaltiger Bauweisen, um Klimaschutz im Gebäudebereich, auch um dann Unternehmen wie Schrobsdorf zu ermöglichen, auch zu transformieren, sich dort umzustellen. Und diese Planbarkeit, die vermissen wir, das ist, glaube ich, kurzfristig umsetzbar. Mittelfristig, glaube ich, haben wir heute viel diskutiert über Regulatorik. Ich hatte gesagt, das kostet kein Geld, auch mal zu entschlacken Und das ist gerade in der Haushaltslage, die politisch diskutiert wird, glaube ich, eigentlich ein wunderbares Beispiel, wie man dort mittelfristig was ändern kann. Ja, dann über den Zeithorizont hinaus, wir haben eine Bundesholzbauinitiative, die wird gar nicht so wahrgenommen. Es gibt, glaube ich, für keine andere Bauweise oder ein Produkt eine Bundesinitiative, also ein Kabinettsbeschluss. Das muss mit Leben gefüllt werden. Da stehen viele, viele Dinge drin, die wir heute diskutiert haben, die man umsetzen muss. Und wirklich mittel- und langfristig wünsche ich mir einfach, dass wir mehr von dem, was wir reden, in die Umsetzung bringen. Das ist ziemlich pauschal und einfach gesagt, aber es liegen viele Dinge auf dem Tisch und nur es wartet der letzte Schritt irgendwie. Und das adressiert, auch wenn ich das immer sehr gerne mache, nicht nur Politik, sondern natürlich auch die Akteure, mit denen wir in unseren Netzwerken gern auch in der Region jetzt weiter zusammenarbeiten. Man kann viel voneinander lernen und diese Offenheit der Akteure, die erleben wir gerade, auch hinsichtlich der klimafreundlichen Bauweisen. Und das ist eine tolle Entwicklung und da wollen wir mittel- und langfristig weitermachen. Und dann glaube ich, dann gehen wir auch die Schritte weiter und werden mehr Holzbau sehen.
Ich hoffe, wir sehen nicht nur Holzbau, sondern auch ganz viele andere Materialien, die noch Platz finden. Wir hatten heute den Lehm, wir hatten ganz viele unterschiedliche Optionen. Und ich hoffe, alle, die zugehört haben, schauen auch nochmal all diese ganzen Dinge, die wir heute erwähnt haben, nach. Auch die Projekte, die gefallen sind und die unterschiedlichen Fachworte, die wir benutzt haben. Es hat mich total gefreut, dass ihr so lange mit mir durchgehalten habt. Inzwischen ist es schon dunkel. Es hat sehr Spaß gemacht, über diese ganze Bandbreite an Themen zu sprechen. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend.
Das war Regenerativ Bauen, Bauwende in Brandenburg und Berlin. Eine Produktion von Bauhaus Erde in Zusammenarbeit mit mir, Angelika Hinterbrandner. Moderation und Konzeption, Angelika Hinterbrandner. Projektleitung und Konzeption, Bauhaus Erde, Nina Peters und Georg Hubmann. Ein besonderes Dankeschön geht an das gesamte Projektteam, im Besonderen für das Projektmanagement und den Jingle Laura Margarete Bertelt, Covergestaltung Laura Quade, Ton und Produktion vor Ort Frank Diersch und Thomas Müller von Radio Industry, Postproduktion Angelika Hinterbrandner. Regenerativ Bauen ist ein Projekt, das im Rahmen von Welten verbinden, Kulturland Brandenburg 2024-25 stattfindet. Die Produktion ist außerdem Teil des Projektes Rebuild, das vom Bundesumweltministerium gefördert wird. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Mehr Infos zur Bauwende findet ihr in den Shownotes. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und weiterzuempfehlen. Danke fürs Zuhören, für die Unterstützung und bis zur nächsten Folge.